Hallo beim Kurzwellensender. Wir sind wieder da, um die nächste Folge zu besprechen. Staffel 2 des Kurzwellensenders. Und wir reden über Castle Rock, Staffel 1. Mit mir heute dabei sind Phil. Quatsch. Sind Jan.
Leider nicht. Aber ich bin froh, mit Phil verwechselt zu werden. Hallo.
Und Ben.
Hallo.
Und ich bin Tim. Damit man meinen Namen auch mal.
Malat.
Malat. Oh je. Da denke ich mal an Malaria.
Hoffe ich nicht.
Ich auch nicht.
Nee.
Er ist manchmal müde, aber ich glaube, es ist kein Malaria.
Okay. Ja, vielleicht kann sich Phil das ja hier anhören. Wir fragen ihn dann ab. Wir werden einfach irgendwo in der Folge ein Geheimwort platzieren, was Phil dann in der nächsten Folge nennen muss.
Tomate.
Sehr gut.
Brotkorb.
Das macht keinen Sinn, das direkt am Anfang zu platzieren, weil dann muss er ja nur bis hier.
Irgendwo.
Du schneidest es einfach ans Ende.
Okay. Ja, ganz am Ende ist auch doof, weil dann spult er einfach ans Ende und guckt da oder hört da.
Ja, wir haben in dieser Folge 4 Hinweise verdeckt.
Stimmt, genau. Und die ergeben zusammengesetzt ein Wort.
Ja.
Ja.
Tomate.
Gut, gut. Ja, ich habe schon gesagt, es geht um Castle Rock. Wir haben beim letzten Mal über die Folge lokale Farbe gesprochen, Local Color. Da war Molly im Vordergrund. Und heute, ja, ich glaube, heute kann man wieder sagen, ist Henry im Vordergrund, oder? Vielleicht
ja,
auch ein
Henry
bisschen Dennis Zalewski.
Ja, genau. Der auch, ja.
Wobei man den auch manchmal im Hintergrund sieht.
Ja, oder manchmal kommt der von links rein, oder?
Genau. Ja, die letzte Folge hatte ja so geendet, dass Henry mit The Kid gesprochen hat in der Verhörzelle. Oder zumindest war das ziemlich zum Ende. Und dann hatte ja The Kid so ein bisschen Anspielungen gemacht, die dann Henry verunsichert haben, weil sie ihn an seine Vergangenheit wieder erinnert haben. Er hat nämlich ganz am Ende ja sowas wie gesagt, wie Do you hear it now? Nachdem Henry ja da seinen Anwaltszeug runtergerieselt hat, was The Kid völlig ignoriert hat, hat er dann irgendwann gesagt, do you hear it now? Und das war die gleiche Frage, die sein Vater ihm gestellt hat, in der Nacht im Wald, als Henry weggelaufen ist.
Genau.
Ja. Und mit diesen Bildern fängt auch die Folge so ein bisschen an. Man sieht nämlich nochmal dieses Gespräch da in der Rückblende und dann sieht man auch nochmal, wie Henry sich an irgendwelche Fetzen erinnert aus seiner Kindheit. Und da ist ja auch jetzt was Neues dabei. Man sieht ja, wie er in so einem Käfig oder so eingesperrt ist. Oder zumindest sieht das so aus. Entweder in einem Keller oder in so einem, ja, keine Ahnung. Ist so wenig Licht und er ist irgendwie so zusammengekauert. Aus seiner Sicht wird das so gesehen. Das hat man bis jetzt noch nicht gesehen. Und?
Nee, wird ja auch noch zu einem wichtigen Punkt später.
Ja, und das kann man vielleicht jetzt schon mal sagen, dass das fällt in der Folge eigentlich auch immer mehr auf, und das war bis jetzt noch nicht klar. Henry scheint nicht zu wissen, was passiert ist in der Zeit, wo er verschwunden war.
Mhm.
Weil der recherchiert da ja noch später dazu. Hello?
Ja.
Gut.
Du hast nichts Falsches gesagt, wir wollten dich nicht unterbrechen.
Danke.
Nee, ich habe gerade überlegt, wo es weitergeht. Aber ich komme nicht drauf.
Haben wir schon gesagt, wie die heutige Folge heißt? Haben wir nicht.
The Box. Yes.
Genau.
The Box.
Die Kiste.
What Kiste?
The Box.
Und ich finde die Folge, können wir dann am Ende vielleicht nochmal drüber sprechen, aber ich finde die Folge, den Folgentitel kann man auch wieder sehr wörtlich nehmen, aber auch wieder auf anderen Ebenen verstehen.
Ja, das stimmt.
Es geht so los mit dem Musikstück, was wir gerade gehört haben, von Tom Waits, Clap Hands. So übernimmt nämlich Dennis Zalewski seine Frühschicht im Gefängnis.
Könnte ruhig mal ein bisschen lächeln.
Und dann zieht er die Lefzen hoch. Nennt man das so? Die Lefzen. Nein?
Das wissen wir nicht.
Warum?
Weiß ich nicht.
Danke.
Ich glaube bei Lefts, also Lefzen nennt man es, glaube ich, bei Tieren.
Ich weiß
nicht. Lefts for dead.
Ja, auf jeden Fall. Du musst ein bisschen mehr erklären, nicht irgendwelche Stichworte reinwerfen.
Left for dead, lefts
Nein.
for dead. Weißt du?
Ich rede eigentlich von der Folge.
Aber wen meinst du jetzt, Ben oder mich?
Schon dich. Du hast eben einfach so gesagt, er könnte ein bisschen mehr lächeln. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ach so, okay. Sind wir schon zu weit? Immer wenn er zur Schicht kommt, komischerweise hat er irgendwie dauernd dieselbe Frau, die vor ihm Schicht hat, die ihm in mehrfach unterschiedlichen Variationen sagt, ein Lächeln im Gesicht hat noch niemandem geschadet, ein Lächeln ist günstiger als eine Schönheits-OP, bla bla bla. Woraufhin er immer wieder, also erst beim ersten Mal, da setzt er sich ein Grinsen auf, wo man schon sieht, das ist kein echtes Grinsen. Beim zweiten Mal, oder weiß gar nicht, ob es sogar zum dritten Mal kommt, aber wird schon richtig in Richtung manisches Grinsen, wo du siehst, da stimmt nicht viel im Gesicht.
Ja, das scheint so ein Running Gag zwischen denen zu sein, dass sie ihm dann immer so einen anderen Spruch in der gleichen Richtung reindrückt, wenn er.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das so positiv, dass die ganze Situation so positiv ist.
Natürlich nicht.
Ist mehr so ein Mobbing Gag.
Ja, klar, also. Ja, zwischen den beiden, aber sehr einseitig.
Ja. Er sagt ja sowieso nie irgendwas.
Ja, genau. So, und seine Schicht ist ja immer wieder in diesem Monitorraum da, wo wir ihn schon in der ersten Folge gesehen haben, wo ja am Ende man gesehen hat, wie er die Kameras beobachtet und The Kid durch diese Kameras läuft und die ganzen Typen umbringt und dann hinterher aus dem Haupttor da rauskommt. Und dann war uns ja nicht klar, ob das echt war oder ob er sich das nur eingebildet hat.
Naja, echt war es ja irgendwie nicht. Das haben wir ja schon gesehen, weil die anderen Polizisten alle am Leben sind. Er hat ja den Alarm ausgelöst damals und da war ja nichts.
Aber eventuell hat das ja in einer zukünftigen Folge noch eine Bedeutung.
Vielleicht. Man weiß es nicht. Wenn Phil was weiß, kann er ja einen Kommentar schreiben, wenn er diese Folge hört.
Genau. Und ich glaube, wir bleiben dann auch gleich im Gefängnis, weil dann gibt's einen Einschüchterungsversuch von, ich sag immer The Kid. Der hat ja keinen Namen. Wir wissen ihn zumindest nicht. Denn da kommt dieser, ist es der Assistent oder der Vertreter von der Gefängnisdirektorin? Von der,
genau.
Ja.
Der will ihn. Erzählt von seinen alten Kriegsgeschichten, wie er Leute gefoltert hat im Irak und so weiter.
Genau.
Was da auch sympathisch, ja.
Und was The Kid aber völlig egal ist.
Ich fand das schön, wie er dann aufsteht und ihm, weil der Typ ist auch unbewaffnet, er sitzt halt in seinem Anzug dann in dieser Zelle und plötzlich steht dann The Kid auf und geht einfach nur auf ihn zu, stumm. Und der kriegt natürlich einen Herzinfarkt, weil er denkt, der will jetzt auf ihn losgehen. Dann drängt er ihn so aus der Zelle raus und macht einfach seine Tür zu, damit er seine Ruhe hat.
Großartiges. Ja, vor allem, der sagt
aber er auch
so ein creepy Bibelspruch aus der Offenbarung.
Ja, genau. Genau, er rezitiert ja noch, als der andere sagt, nach irgendwie 16 Stunden oder so, weil die haben ihm seine Zähne wohl zum Essen gegeben, hatte er dann einen Namen und daraufhin fängt dann eben The Kid an, diese Kram mit, er nennt seinen Namen, bla bla bla.
He has a name written on him that only he himself knows. He is dressed in a robe dipped in blood and his name is the word of God. Und dann macht er die Tür zu von innen.
Statt ihm einfach eine reinzuhauen, macht er einfach die Tür zu.
Und das hat den anderen total beeindruckt und total verängstigt. Der ruft ja, glaube ich, dann auch noch nach den Wachen. Mhm. Ja, sehr lustige Szene wieder. Aber mehr wissen wir, wir haben immer noch nicht mehr über den erfahren. Also der guckt halt creepy, wie er das gut kann. Aber was jetzt irgendwie mit ihm abgeht und wer er ist, das ist so das Hauptthema dieser Serie halt.
Ich finde, die Szene zeigt aber auch schön, wie arrogant und selbstsicher diese Mitarbeiter da sind. Mm. Weil der setzt sich halt einfach ohne Bewachung, unbewaffnet in die Zelle von einem vermutlichen Verbrecher. Und wie gesagt, es steht ja noch nicht mal ein Wachmann draußen und passt auf, sondern er ist halt einfach alleine mit dem. Fühlen sich da halt total unangreifbar, habe ich so das Gefühl, diese Mitarbeiter.
Ja. Wobei ich glaube, das hätte er bei diesem Nazi-Typen nicht gemacht, der da vorher gewohnt hat in der Zelle.
Ja, man sieht ja auch, wie die, ich weiß nicht, ob man das vorher schon gesehen hat, eigentlich ja nicht, aber man sieht ja jetzt immer mehr, wie die Wächter, die Gefangenen auch misshandeln und verprügeln und das Essen wegnehmen und so weiter. Mhm. Die fühlen sich ja schon auf wie die größten Götter da und die anderen sind einfach nichts wert.
Ja, das hat man irgendwie vorher nicht. Also ich habe das vorher nicht so wahrgenommen in
Shawshank. Nee, ich auch nicht.
Nee, das finde ich auch. das ist halt dieses, diese, wie Zelewski jetzt auch dargestellt wird, ist auch, er hat ja jetzt hier so eine krasse Lethargie und also so ein bisschen war das ja schon, aber ich finde, das ist hier auch nochmal viel mehr übertrieben, wie er so seine Wandlung da jetzt dargestellt wird.
Ja, wir sehen das jetzt auch quasi aus seinen Augen, seinen Alltag und er sieht halt überall, wie die Wachen auf die Gefangenen einschlagen und so weiter. Und er ist halt derjenige, der das die ganze Zeit beobachtet, aber bisher nie irgendwo eingegriffen hat. Und er will ja jetzt auch was ändern. Deswegen ist er ja auch in der Bar zu Henry gegangen und hat gesagt, er möchte eben auch vor Gericht nicht nur für den Jungen sprechen, sondern er möchte die ganze Situation in dem Gefängnis darlegen, damit da endlich mal irgendwas passiert.
Genau, ja. Es war ja von Anfang an schon sein Ansinnen, dass da was falsch läuft mit diesem Jungen, dass der da festgehalten wird, ohne Prozess und so. Und deswegen hat er ja überhaupt angerufen. Aber das wird jetzt nochmal viel deutlicher, genau.
Genau, weil es betrifft nicht nur den Jungen, sondern wirklich alle, die da drin sitzen.
Irgendwann geht er ja Dennis? Über den Hof und man hört einfach nur, wie ein Gefangener halt sagt, was habe ich getan, während ein Wachmann einfach mit dem Schlagstock auf ihn einprügelt und zwei andere Wachmänner stehen außen und schauen sich das einfach an und sagen, hey, Zelensky, nee, nicht Zelensky, Zalewski.
Zalewski, ja.
Wie auch immer.
Dennis,
warum, oder was machst du so? Ne? Also die lässt das alle vollkommen kalt.
Ja. Ja, dann haben wir einen Szenenwechsel weg vom Gefängnis und da sehen wir jetzt, wie Alan Pangburn und Michael in Pangburns Auto zu diesem Friedhof fahren, wo der Vater von Michael begraben ist, weil wir haben ja schon irgendwann, habe ich Michael gesagt?
Verdammt, ja, Henry. Hast du was gespoilert? Oh Gott.
Oh Gott.
Oh Gott, wir brauchen nicht mehr weiter gucken,
das war's. Fang mal an. Nee. Ja, natürlich Henry. Henry Deaver. Und der Reverend Deaver, der ist ja irgendwann von der Kirche, wo er begraben war, weg exhumiert worden, weil sie da einen
Parkplatz gebaut wurde.
Rausgemacht haben,
mega, weil die gut,
Kirche ja pleite war, genau. Den sie da jetzt vermieten.
Stephen King.
Und so ein bisschen wird hier der Plot vorangetrieben, warum das Ding auch The Box heißt. Aber eigentlich geht es ja mehr so um das Gespräch hier zwischen Pangburn und Michael, weil Michael stellt Alan so ein bisschen zur Rede, warum er ihn denn eigentlich gesucht hat. Also durch
Henry.
Oh Gott.
Ja. Oh, Henry. Jetzt hat er, glaube ich, keinen Spaß mehr. Jetzt.
Nee. Ich dachte gerade, hä? Was?
Also.
Habe ich jemanden übersehen in der Szene?
Jetzt fange ich aber nochmal an. Also, Michael. Ah.
wo kommt dieser Name her?
Weiß ich auch nicht. Gibt gar keinen Michael, oder?
Nee.
Nicht, dass ich wüsste.
Oder
vielleicht
noch
heißt
nicht.
The Kid Michael.
Vielleicht heißt The Kid Walt und dann kann Michael rufen: Walt!
Michael!
Also nochmal. Also, dieser ganze Plot hier ist aber so ein bisschen vordergründig, weil Henry beschuldigt ja jetzt Alan Pangburn. Wahrscheinlich getrieben davon, dass er jetzt diese Flashbacks und Erinnerungen hat. Warum hat er ihn denn eigentlich gesucht, zwei Wochen, nachdem ihn eigentlich schon alle für tot gehalten haben? Warum war er eigentlich da draußen? Konfrontiert ihn so ein bisschen damit. Aber da geht Pangburn nicht so richtig drauf ein. Er sagt nur, er hat seinen Job gemacht.
Ja, hat er recht.
Ja. Ja. Und dann will Henry noch Ruth mitnehmen nach Texas, weil sie ja Anzeichen von Alzheimer hat.
Also er möchte sie in ein Altenheim stecken.
Genau.
Möchte sie nicht mit nach Hause nehmen.
Nee, nicht nach Hause, aber schon nach Texas.
Ja, zu sich, genau. Aber genau. In ein Altenheim, ja. Dass er da kennt, was da so schön sein soll.
Ja. Und ich bin da schon die ganze Zeit eher, ich sympathisiere schon eher mit Alan die ganze Zeit, finde ich. Also bei diesem Gespräch.
Ja, also ich kann seine Argumente verstehen, ja.
Abends, wenn sie wieder zurück sind, manipuliert ja so ein bisschen Alan dann auch Ruth, indem er erwähnt das nicht, er erzählt ihr das nicht mit diesem Altenheim, aber er schlägt so selbst vor, ob sie nicht nach Texas ziehen können wollten, um einen Tapetenwechsel zu haben, weil da das Wetter oder so besser ist. Und da erfahren wir ja später, dass Ruth darin das schon versteht, dass diese Idee eigentlich von Henry kommt, oder? Da konfrontiert sie ihn ja dann später.
Schätze ich, ja.
Ja, ja doch.
Weil er hat ja also schon noch viele klare Momente. Auch wenn sie irgendwann am Anfang, als Henry nach Hause kam, sagt, ich hatte einen farbigen Sohn.
Ja. Genau, also das ist, hat ja auch Alan irgendwann schon mal gesagt, das variiert von Tag zu Tag, es gibt gute und schlechte Zeiten. Dann haben wir, glaube ich, diese Bar-Szene, wo Henry und Molly, ich weiß gar nicht mehr, über was sprechen und dann von Dennis unterbrochen werden.
Na, über das, was, was hier Alan gesagt hat, dass sein Vater, also das, Henrys Vater, kurz vor seinem Tod zu Alan gesagt hat, Henry did it oder irgend sowas, also Henry hat es getan.
Nee, das kann nicht sein, weil das erzählt ja Alan erst später, wenn er den Zaun repariert. Nachdem,
hat es da noch nicht?
Ja, ja, nee, das, darüber haben die nicht geredet. Aber es ging tatsächlich um dieses, Henry ist sich nicht sicher, ob er nicht der Mörder ist.
Ja, ja, genau so war das. Und dann setzt sie ja fast schon dazu an zu verraten, dass sie es getan hat.
Ja.
Und dann werden sie unterbrochen von Dennis.
Der eine Skizze vom Käfig gemacht hat.
Ja. So geil. Ein Schachbrett.
Weil der ja nicht mehr da ist. Der Käfig wurde ja entfernt.
Ja, richtig.
Aber da, mit seiner Skizze wäre das ja ein Beweis vor Gericht.
Dann können sie ihn wiederfinden. Dann können sie vielleicht eine internationale Suche einleiten.
Genau.
Eine Fahndung nach diesem Metallkäfig.
Und Henry rollt da so ein bisschen mit den Augen und sagt, die haben den bestimmt im Pazifik versenkt. Im Atlantik.
Aber man muss ja schon honorieren, dass Dennis es versucht.
Ja.
Er versucht wirklich das Richtige zu tun. Und
aber sehr naiv.
Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, war es in den ersten Folgen, wo eben, ich glaube, der ehemalige Gefängnisdirektor aus dem Off erzählt hat, wie er Castle Rock aus allen nur das Böseste rausholt. Mhm.
Ja, und dann am nächsten Tag, dann ist das, wenn diese Misshandlung da von diesen Gefangenen stattfindet, wenn Dennis da wieder vorbeigeht. Und dann gibt's doch auch diese Fistbump-Szene, wo er mit For the Kids Zelle dann diesen Fistbump macht.
Ah, ja, zusammen mit geht.
Ja.
Wie ihm das erklärt. Und der Blick.
So ein Henry ist aber weiterhin getrieben von der Vergangenheit, die ihn da so einholt. Und recherchiert jetzt im Zeitungsarchiv. Nee, eigentlich geht's ja erstmal gar nicht darum, aber er findet dann einen Artikel über sich.
Genau, und findet dann auch einen Namen von einer dritten Person, von der wir bisher noch nichts gehört haben.
Genau, von Desjardins. Darauf ein Desjardins. Der nämlich verdächtigt war, mit dem Verschwinden des Jungen zu tun zu haben. Das wusste er bis jetzt nicht, aber jetzt hat er eine Spur und fragt zu Hause Ruth. Und dann konfrontiert sie ihn nämlich damit, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlt, dass er ja nicht wagen soll, sie hier wegzuschaffen, weil sie hätte das schon verstanden, dass er das vorhat.
Ist das die Szene, wo sie die Fische aufnimmt?
Ja, genau.
Ja.
Das ist auch so typisch Stephen King, das ist irgendwie so morbide, weil sie ja auch sagt, ich mag die gar nicht, ich mag sie nur ausweiden.
Ja. Da gibt's doch so ein Meme, wo so eine Frau vor so einem Haufen Fische sitzt und sagt, kann er nicht saufen gehen wie jeder andere auch?
Echt? Ja. Das habe ich noch nie gesehen, nee? Das Meme. Okay.
Ich nehme an, der Mann von der Frau hatte Angeln als Hobby.
Das könnte man daraus lesen.
Ja. Womöglich. Ah, now I understand the Meme.
Ja.
Funny.
Jetzt kommt so ein bisschen eine Szene, die da in die Folge nicht so reinpasst, aber es ist vielleicht eine Vorbereitung für eine andere Folge.
Achso, ich dachte für eine andere Szene, die nicht so reinpasst in den Tenor.
Naja, diese Verkaufsszene von dem Haus. Weil jetzt da Molly wird ja jetzt gezeigt, wie sie das Haus verkauft an so einen Geschichtslehrer ist der, glaube ich, und seine Frau.
Ja.
Ja. Und also das ist ja das Haus des des Gefängnisdirektors, genau. Des ehemaligen.
Genau, der sich ja umgebracht hat. Also eine Comedy-Szene, würde ich sagen.
Und es ist halt auch noch komplett eingerichtet. Also es soll verkauft werden, aber es ist eigentlich noch eingerichtet.
Genau. Und sie stellt
aber am Ende waren die dann doch nicht so abgeneigt.
Nee, weil zumindest es da nicht.
Tolle die Bild weiß ich gab, nicht, aber
weil es dieses ja, genau. Bild da gab über dem
Kamin. War bestimmt Millionen wert.
Keine Ahnung. Vielleicht weiß das der Geschichtslehrer, ja.
Hm.
Kunstgeschichte.
Und die Frau vom Warden war ja blind. Vielleicht weiß sie das eben nicht.
Hat das aus Versehen hängen lassen.
Genau. Ja, oder die wohnt ja jetzt noch da drin. Das kann ja auch sein. Wenn das nur eingerichtet ist. Wer weiß.
Mhm.
War nur gerade
das sah zumindest so aus,
weggegangen. Ja. Genau, also so Comedy ein bisschen, weil Molly findet ja diese Urne da stehen, stellt sie in den Kühlschrank, aber dann findet der Typ sie dann doch. Und dann sagt Molly, also technisch gesehen müsste ich das nicht ausweisen, wenn der sich nicht im eigenen Haus umgebracht hat.
In meinem Haus hat sich ein Serienmörder umgebracht.
Ja.
Und ich schlaf trotzdem wunderbar.
Das war übrigens auch eine Anspielung auf irgendwas anderes von Stephen King. Ich habe es aber letztendlich nicht mehr parat. Dieses Haus, in dem sich ein Serienmörder umgebracht hat. Ja, aber so ein bisschen, sonst hatte das jetzt mit der Folge nichts zu tun, diese Szene.
Es bringt einfach ein bisschen Continuity rein und man weiß jetzt, dass die Frau des Gefängnisdirektors auch nicht mehr da wohnt.
Ja, genau. Und ich weiß es ja jetzt schon, weil ich die Folgen schon gesehen habe. Aber das ist halt so ein typisches, hier werden schon mal Leute eingeführt, die dann demnächst wieder auftauchen. Dann weiß man schon mal, dass die vorkommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
See, I see, ja.
Dieser Typ, dieser Geschichtslehrer, ist übrigens ein relativ bekannter Nebendarsteller. Ich glaube, der hat bei Big Bang Theory den Professor oder so gespielt.
Ja, okay.
Ja, aber sonst kann ich darüber auch nicht sagen. Heißt Mark Harelick oder Harelick. Ja, und von Ruth hatte ja Henry, nicht Michael, hatte ja Henry den Hinweis bekommen auf dieses Desjardins-Anwesen, was am Waldrand oder also auf jeden Fall außerhalb des Ortes liegt, sehr abgelegen. Und das will Henry jetzt durchsuchen. Eigentlich hat er das gar nicht so als Plan, aber als er da vorbeifährt zufällig, zumindest kommt es mir so vor, sieht er dann das Briefkastenschild und dann fasst er erst diesen Plan, sich da mal umzusehen.
Ja, und er findet ja dann das Haus und hinter dem Haus findet er dann ja eine Art Holzkasten, The Box, die ihn verblüffend an die erinnert, die er in seinen Visionen, Erinnerungsfetzen gesehen hat, in der er anscheinend selbst festgehalten wurde.
Mhm.
Und wenn er dann reinguckt, findet er darin ja auch noch einen Teller und eine Schüssel mit einem Löffel oder einer Gabel drin. Also es scheint es auch nicht irgendwie für einen Hund oder so gewesen zu sein, weil sonst wird wahrscheinlich kein Besteck drin liegen.
Ja, für Jan auch nicht. Der wird es ja ohne Besteck essen.
Ja, das stimmt auch.
Kommt drauf an. Aber wer serviert schon einen Hamburger in der Schüssel?
Stimmt. Vielleicht, wenn man vorher seine Zähne mit
Gabel essen.
Zähne runterschlucken musste.
Der Wald liegt im Irak.
Wer weiß. Ja, und das Haus ist auch, der guckt sich auch im Haus um, das ist ja auch ziemlich verfallen. Da ist ja in dem Flur so ein Klavier durch die Decke gebrochen und hängt da so durch die Decke durch. Also liegt ja auf dem Boden. Aber ist ja offensichtlich von oben runtergefallen. Ja. Das Haus ist halt total verfallen.
Und dann kommt ja plötzlich der Bruder des gesuchten
der
Mannes
Barbier
an. Genau.
Mhm.
Der das Haus geerbt hat, denn sein Bruder ist tot.
Genau.
Und als er, ich auch dachte, das ist halt mitten im Nirgendwo, dieser Wald. Beziehungsweise ein Wald kann ja schlecht mitten im Nirgendwo sein, aber dieses Haus in dem Wald. Und, und eben dieser Typ sagt, ja, das ist meine Dienstanschrift und anscheinend ist das ein Friseursalon.
Ist ja auch so ein Friseur, so ein typisch amerikanischer Säule, so eine Friseursäule. Die sind doch genau. So blau-rot irgendwie so. Ist ja auch da vorne dran.
Und das ist ein bisschen weird, könnte man sagen.
Ja, an der Szene ist ja irgendwie alles weird an dem Typen. Also der ist ja irgendwie so sehr freundlich und natürlich, finde ich. Aber irgendwann stellt sich ja dann in dem Gespräch raus, dass er eigentlich der Gesuchte ist, oder? Der Verdächtigte. Weil er sagt.
Jedenfalls so krass, wie er auf ihn reagiert. da weiß man schon, ha.
Naja, aber er sagt, als irgendwann kommt doch dann raus bei der Frage, wann er das denn geerbt hat, dass er das ja schon geerbt hat vor den 90ern.
Ah, ja, genau.
Das heißt, da muss er ja eigentlich der gewesen sein, der da der Verdächtige war.
Ja.
Und das fand ich, macht das so ein bisschen so gänsehautmäßig. Der ist aber trotzdem sehr kooperativ und er gibt ihm ja dann auch die Polizeiakte, die er irgendwo gerettet hat. Der erzählt dann ja irgendwie, die lag irgendwo im, keine Ahnung, irgendjemand hatte die zu Hause gelagert, wahrscheinlich beim Rathaus oder bei der Polizei gearbeitet und da gab es einen Wasserrohrbruch und da hat er sie gerettet.
Genau, weil er sammelt halt gern solche Sachen.
So, und dann hat jetzt Henry diese Akte und liest die auch. Und da konfrontiert er dann, wenn er da wieder weg ist, sonst passiert da, glaube ich, auch nichts, oder? Das war es das im Prinzip. War aber trotzdem sehr lange, diese Szene, fand ich. Also da wurde sehr viel Zeit drauf verwendet, da dieses Gespräch zu zeigen. Und dann konfrontiert er den Alan Pangburn, der gerade den Zaun repariert bei denen zu Hause, bei Ruth. Und da konfrontiert er ihn nämlich und sagt, warum hast du nicht richtig ermittelt? Warum hast du deine Arbeit nicht richtig gemacht? Ich habe nämlich jetzt hier die Akte gefunden und so weiter und so fort. Und dann sagt Alan, ja, jetzt sage ich dir mal, warum ich meine Arbeit nicht richtig gemacht habe, nämlich um dich zu schützen, du Idiot. Denn dann sagt er, sein Vater hatte ihm nämlich, bevor er gestorben ist, auf einen Zettel geschrieben, Henry did it. Und damit ist ja wahrscheinlich gemeint, dass er ihn diese Klippe runtergeworfen hat. Oder er hat hellseherische Fähigkeiten und meint.
Ja, oder er hat irgendwas anderes gemacht.
Man richtig, weiß es ja nicht. Genau, also, aber so habe ich es jetzt verstanden, dass er vielleicht das tat, wieso er da jetzt in diesem Krankenbett liegt. Der ist ja offensichtlich diese Klippe runtergefallen, das wurde ja mal gesagt, oder? Dass man ihn am Fuße dieser Klippe gefunden hat beim See. Ja,
genau.
Und das dachte ich, ist damit gemeint, mit Henry did it. Aber du hast schon recht. Es könnte auch irgendwas anderes sein. Oder er hat irgendwas im Fieberwahn aufgeschrieben. Und das hat aber
Henry Alan did what?
Ja, aber das hat Alan halt auch so interpretiert und hat dann versucht, Henry damit zu schützen, eigentlich.
Genau. Und wir wissen ja auch, dass die Nachbarin das Shining hat.
Ja, genau.
Und sie hört eben dann auch genau dieselben Sachen,
richtig gesagt. Als Henry dann da vorfährt.
Wo sie dann vielleicht auch denkt, vielleicht sollte ich ihn umbringen. Keine Ahnung.
Ja, diese Szene habe ich nicht so richtig verstanden, weil eigentlich ist es ja die Nachbarin, wie du schon gerade gesagt hast. Aber Henry steigt ja dann ins Auto ein, fährt weg und fährt dann dahin. Und dann ist sie da. Ist das jetzt woanders oder war er inzwischen woanders hingefahren? Das habe ich nicht so richtig verfolgen können. Aber ist wahrscheinlich auch egal. Aber dann wacht er in ihrem Bett auf. Am nächsten Morgen.
Ja, das ist richtig. Und sie ist im Badezimmer und genießt wieder ihre Tablette. Und dann nimmt er sein Handy und dann ruft er ja Dennis an, weil er jetzt zu dem Schluss gekommen ist, dass dadurch, dass jetzt anscheinend Gefahr für ihn droht oder er halt Angst hat, dass noch mehr Leute quasi denken, er hätte seinen Vater umgebracht, will er so schnell wie möglich aus dem Ort wieder raus und plant jetzt eben, dass The Kid doch dieses Angebot annehmen soll, damit er aus dem Gefängnis rauskommt und er kann dann so schnell wie möglich wieder nach Hause.
Ja, und das lässt bei Dennis so einen Schalter umkippen, weil jetzt sein gesamter Gerechtigkeitssinn irgendwie dadurch implodiert.
Ja, weil selbst die Person, auf die er hätte bauen können, die halt auch, ne, also die hier für den neuen Wind der Gerechtigkeit steht, sozusagen, die schlägt jetzt sowas vor, die ist auch nicht besser als die anderen. Ja. Und dann geht er los.
Und sorgt, er will ja anscheinend dafür sorgen, dass es doch zu einer Verhandlung kommt, nur eben anders als vorher geplant.
Mhm.
Weil, haben sie schon gesagt, er holt ja dann die Waffe aus dem Waffenspind und erschießt die Wachen, aber auch nur die Wachen.
Genau, da ist ja irgendwie so ein Pfleger oder sowas, so ein Zivi, den erschießt er ja nicht, wo dieser eine...
Ja, und die Gefangenen auch
nicht. Die Gefangenen auch nicht.
Und auch nur bestimmte Wachen. Also wahrscheinlich die irgendwie mal die Leute misshandelt haben.
Uniformierten quasi.
Aber auch ja, auch nicht alle.
Echt? Ich dachte alle.
Nee.
Also alle, die in seiner Vision irgendwie da waren, wo er...
ja. Genau, aber in diesem Speisesaal, wo doch nur Wachen waren, da erschießt er nur zwei oder so.
Nee, das war der
Gefangenen-Speiseraum.
Ach so. Und die Wachen waren da, um aufzupassen.
Ah, okay. Ich dachte, das wäre so der Aufenthaltsraum gewesen.
Ja, das kann man halt nicht gut sehen auf den kleinen Monitor.
Genau. Man sieht es durch die Überwachungskamera.
Und das ist tatsächlich ja im Prinzip die gleiche Szene wie in der ersten Folge am Ende.
Ja.
Wo er The Kid durch diese Räume laufen sieht. Und dann ja auch die Waffe zieht und rausgeht und rumballert.
Ja, und ich habe auch das Gefühl gehabt, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber die Toten lagen auf die gleiche Art und Weise dann in den Fluren wie in dem Video, also in seiner Vision.
Genau so lagen die da. Das waren
also,
genau
die gleichen Einstellungen. Also was er am Anfang gesehen hat, wo The Kid anscheinend alle umgebracht hat, das war eigentlich tatsächlich er selbst. Er hat das quasi nur im Voraus schon gesehen.
Und es war quasi wegen The Kid, oder? Oder The Kid hat ihn auch so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben.
Durch den Fistbump.
Ja, durch vielleicht durch die Berührung, weil ich habe das dachte ich mir tatsächlich in dem Moment, als es passiert ist, als sie sich berührt haben, oh je, wer weiß, was er jetzt mit ihm gemacht hat, weil er hat ja wahrscheinlich auch diesen Nazi durch Berührung
voller Metastasen gemacht.
Ja.
Ja, das hat, die Theorie haben tatsächlich mehrere geschrieben in den Artikeln, die ich gelesen habe. Aber es könnte auch sein, das würde jetzt Phil wahrscheinlich sagen, dass das einfach nur ausgetickt ist.
Und ich muss ja natürlich in meiner Position, wo ich ja immer Leute in Schutz nehme, sagen, ich tatsächlich sehe das so, weil er geht ja am Ende, also er bahnt sich ja seinen Weg zu diesem Warden's Office, weil er ja anscheinend, er hat ja gesehen, dass Henry da sitzt und wartet. Und als er da ankommt, nachdem er alle auf dem Weg dahin erschossen hat, sagt er, I want to testify, also ich möchte gestehen.
Ja, ja.
Und ich glaube tatsächlich, er wollte sich verhaften lassen, damit es zu einem Gerichtsverfahren kommt, das ja jetzt gar nicht stattgefunden hätte.
Ja.
Und dann hätte er nämlich dieses ganze Theater auffliegen lassen können vor Gericht, ohne dass sich irgendjemand dagegen hätte wehren können.
Was aber jetzt auch nicht auffliegen wird, weil er tot ist.
Genau, weil er hat nämlich eine Schrotflinte ins Gesicht bekommen. Nein, nicht ins Gesicht, aber irgendwohin.
Da sieht man nicht so genau.
Man konnte sein Gesicht noch sehen.
Genau, das
ist ja das war noch da tatsächlich, ja.
Genau, aber da,
Ich wollte noch mal zurückspringen. Man sieht ja seinen Amoklauf auch über die Monitore, die er dann mit so X'en ausgemalt hat. Ja. Und er hat davor ja auch schon immer wieder auf die Monitore gemalt,
die
so Smiley-Gesichter.
Ja, genau.
So ein, hatte ich gedacht, so eine kleine Anlehnung an Shining wieder, wo auch die Wände und so vollgeschrieben
werden.
Oder halt die, Monitore, wo er Leute umbringt, die waren mit X'en zugestrichen, aber ein, zwei waren auch, glaube ich, frei und da wurde eben keiner erschossen.
Okay.
Aber diese Szene, die sticht aus der Folge, die generell, finde ich, ein bisschen langsamer war, wo nicht so viel Krasses passiert ist oder so, sticht die ein bisschen raus. Und die hat auch, die hat halt diese manchmal, weil ich auch so von Stephen King kenne, dieses Explodierende, dieses Eskalierende.
Ja, ich fand eigentlich der Spannungsaufbau über diese Folge, also in dieser Folge, der war ganz gut. Also gefiel mir besser als die letzte Folge. Hatten wir auch, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass die jetzt so ein bisschen unbedeutend war eigentlich. Und hier, das stimmt, das waren sehr langsame und ruhige Szenen. Aber die Tension hat sich ja immer mehr aufgebaut. Also erst diese neue Erkenntnisse über Ellen und so weiter. Und das gipfelte dann hinterher in diesem Ding. Und übrigens ja auch der Unterschied zu der ersten Folge, wo man diese Szenen mit The Kid gesehen hat, war, dass ja hier noch Roy Orbison Crying dazu gespielt wurde, während am Anfang Clap Hands gespielt wurde. Also da war er noch irgendwie zuversichtlich, dass er sozusagen der Held, also er war ja so der Held, der das alles jetzt ins Rollen gebracht hat und am Ende dann eben dieser Amoklauf da.
Ja, with Crying war dann der Song, der da gespielt wurde.
Genau. Und man hat ja auch, glaube ich, gar nichts gesehen. Man hat ja gar nichts gehört. Man hat ja nur den Song gesehen und die Monitore sind ja nur Sichtmonitore ohne Ton. Und so hat man das auch dann gesehen, gell? Man hat die Schüsse und so gar nicht gehört, außer wenn, als er dann am Ende wirklich
Er fast Henry Deaver erschießt.
Ja, genau. Weil Henry ist dort mit Besucherausweis und wartet vor dem Büro der Direktorin, die gar nicht vorkommt in der gesamten
Folge. Nee, tatsächlich nicht. Die ist bestimmt in einer Bar.
Kann sein. Ja, das war's. Also ein ziemlich opulentes Ende, würde ich sagen. Und ich hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm. Haha, auf dem Schirm, dass das passiert.
Auf dem Monitor.
Ja. Vielleicht noch ein Trivia. Der Vince Desjardins, der in diesem alten Haus wohnt, dieser Name ist der Name des Oberbullies aus Stephen King's Stand By Me oder wie das Buch heißt. Ich habe es vergessen. The Body.
Sagt mir jetzt nicht.
Erzähle ich euch alle 3 Wochen, dass ihr den Film mal gucken sollt, wenn ihr die
gemacht habt. Ja, aber wie bei vielen deinen Empfehlungen vergesse ich sie.
Ja, wieder. Sehen wir sie einfach.
Genau. Und irgendwann gucke ich es dann und sage, boah, das ist gut.
Das ja, habe ich doch gesagt. Wieso hat mir das niemand empfohlen?
Ja.
Jetzt frage ich mich, ob er trotzdem abreißt.
Dennis?
Nee, nicht Dennis.
Der wird auf jeden Fall abreißen.
Henry.
Ja. Denk auch,
der ändert auch nichts an meiner Entscheidung.
Der reißt jetzt in Folge, was war das jetzt hier? Folge 4, gell? Der reißt jetzt in Folge 5 von 10, reißt der bestimmt ab, der Hauptdarsteller.
Ja. Ich frage mich ganz einfach die Serie zu Ende.
Und trifft dann auf halber Strecke, wie heißt er? Der Texas Ranger.
The Box, jemand von euch hat es eben schon gesagt, aber mir ist gerade noch was eingefallen, aber erstmal The Box, jemand von euch hat es eben schon gesagt, da könnte man ja auch diese Box nehmen, die Henry da findet, bei dem Desjardins Anwesen, dieses Gefängnis oder was das sein könnte, es könnte auch nur ein Schuppen sein und diese Schlüssel da zufällig drin stehen, aber als The Box könnte man ja auch irgendwie die Situation sehen, in der sich Dennis sieht, auch noch.
Oder halt die, wo Henrys Vater drin ist.
Aber das ist ja die offensichtliche, The Box.
Ja, oder die, wo The Kid drin war. The Cage.
Davon habe ich doch eben geredet.
Ja, aber ich zähle ja nur noch andere Boxen auf.
Nein, du sagst, du hast einfach nochmal wiederholt, was ich gesagt
habe. Ja, aber das sind ja alles noch Boxen, die da vorkommen.
Ja, genau, aber das habe ich ja davor auch gesagt. Aber ja, danke, aber dass du es nochmal wiederholst.
Gerade hast du auch nur über Henrys Box geredet.
Nein.
In der Sekunde davor hast du von der anderen Box geredet?
Ich dachte schon. Egal.
Oh. Ihr könnt das uns kann das ja Phil beantworten, wenn er bis zum Ende gehört hat.
Na, vielleicht habe ich es eben nicht erwähnt, aber ich habe ja ganz am Anfang gesagt.
Ja, in der Folge davor, aber ich wollte es jetzt nochmal zusammenfassen. Eine Zusammenfassung ist immer eine Wiederholung.
Gut, alles klar, in der Folge davor. Ich wollte noch was anderes sagen. Irgendjemand hatte, meine ich, in der ersten Folge schon vermutet, dass es mit Dennis kein gutes Ende nimmt. War das jemand von euch oder war das Phil?
Ich habe das, glaube ich, gesagt.
Glaube ich auch.
Einfach zu nett ist.
Okay.
Er hat sich da ja, wie er da im Auto saß, ich überlege Anwalt zu werden. Können Sie mir ein Empfehlungsschreiben schreiben? Das war eigentlich schon der Anfang vom Ende.
Okay. Na gut. Hat dann auch nicht mehr lange gedauert.
Nee, wirklich nicht.
Dann sind wir eigentlich schon durch. War auch eine sehr kurze Folge. 49 Minuten.
Okay. Bist du nicht im Kopf, wie lang die anderen waren?
50 Minuten.
Ah ja, gut, das merkt man natürlich sofort.
Ich weiß auch nicht mehr.
Da hat er recht.
Technically true. Regie bei der Folge übrigens hat gefühlt Michael Appendahl.
Ah ja, das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Gut, dass du es sagst.
hat er schon mal?
Der hat, glaube ich, noch nicht, nee. Doch, klar, der hat die ersten 2 Folgen gemacht. Nur die dritte Folge, Local Color,
oh, wow.
Hatte jemand an.
Wir haben eine Folge dazwischen gehabt, die jemand anders gemacht hat. Wer war das noch?
Genau, und geschrieben hat die Folge Scott Brown.
Oh, der hat aber, also der Uppendahl hat aber viel, viel so düstere Sachen gemacht.
Was denn?
Candy zum Beispiel.
Fargo. Er hat 2 Fargo-Folgen gemacht.
Fargo hat er da gemacht.
Season 2.
American Horror Story. American Crime Story.
The Walking Dead hat er was gemacht. Das ist ja oft bei Serien so, dass viele Regisseure verschiedene Folgen machen und der hat auch einfach in Serien immer mal wieder Folgen gemacht.
Ja, aber dann lustigerweise ist sein Ton so ein bisschen erkennbar, wiedererkennbar. Weil diese langsame Aufbau von Spannung, dieses immer ein bisschen neben der Spur, fand ich eben auch diese Folge, die so ein leichtes Unbehagen so ein bisschen neben der Spur ist.
Ja, das fand ich eben auch an der Folge. Und das hat sich halt in verschiedenen Szenen gezeigt. Einmal mit dem Vince Desjardins, aber dann halt auch vor allem im Ende. Wir werden ihn nicht mehr sehen in dieser Serie. Michael Arndal. Okay. Gut, dass wir nochmal über ihn geredet haben. Ja, gut.
Ja.
Dann lassen wir es dabei bewenden, oder?
Ja.
Wir sind knapp länger als die Folge, das reicht.
Ach und, so, deswegen noch der kleine Exkurs.
Und ich kann unseren Abspann von Mulholland Drive wieder verwenden.
Yay, das haben wir wieder Geld gespart.
Ja. Und ihr werdet gleich hören, wieso. Also, macht's gut.
Ciao.
Tschüssi.
Was all right for a while. I could smile for a while. Luego anoche te vi, tu mano me tocó. And you stopped to say hello. You wished me well, you couldn't tell. Standing.